ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Max Bauer. 75 Jahre alt wird das Grundgesetz in diesem Jahr, 75 Jahre alt wird unsere Verfassung. Und es ist schon einiges anders bei diesem Jubiläum als vor 5 Jahren beim letzten Jubiläum, beim 70. Geburtstag des Grundgesetzes. Ich erinnere mich noch ganz gut dran, weil ich damals auch Sendung gemacht habe zum Grundgesetz. Und vor 5 Jahren, da war die Themenpalette ziemlich breit und die ExpertInnen, mit denen man damals gesprochen hat, die haben sich in der Regel konzentriert auf das, worauf sie sich auch sonst konzentrieren, wenn sie über das Grundgesetz sprechen. In diesem Jahr, da überwiegt hingegen bei allen ein sehr sorgenvoller Ton. Die meisten sprechen über das Grundgesetz, über unsere demokratische Verfassungsordnung so besorgt wie selten zuvor. Und das liegt an den Gefahren für unsere Demokratie, die vor allem von rechtsextremen politischen Kräften ausgehen und die sich deutlich zugespitzt haben. Unser Podcast, die JustizreporterInnen, hat zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes eine kleine Gesprächsreihe aufgelegt. Wir wollen mit Menschen sprechen, die das Grundgesetz als JuristInnen täglich neu lesen. Ja, und ich freue mich, dass ich jetzt sprechen kann mit Alexander Thiele. Alexander Thiele ist Professor für Staatstheorie und öffentliches Recht an der Business and Law School in Berlin. Hallo Alexander Thiele.
Hallo Max, ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ja, ich auch. Alex, fangen wir gleich an. Am besten sozusagen ganz vorne im Grundgesetz, Artikel 1 Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Klassischerweise steht ja in den alten liberaldemokratischen Verfassungen am Anfang eigentlich etwas vor allem von Freiheit und Gleichheit. Im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Warum hätte in Artikel 1 Absatz 1 nicht einfach vielleicht auch stehen können, nie wieder Ausrufezeichen?
Ja, in der Tat. In alten Verfassungen steht meistens sogar eher noch was von der Staatsorganisation am Anfang und das Individuum kommt irgendwie erst später. So war es ja auch in der Weimarer Verfassung, dass man im Grunde auch so ein bisschen chronologisch vorgegangen ist vielleicht. Erst der Staat, dann gucken wir mal, wie das Individuum sich darin wiederfindet. Beim Grundgesetz hat man das umgedreht, bewusst, sehr bewusst, mit dem Gedanken deutlich zu machen, dass der Staat um des Menschen willen da ist und nicht der Mensch um des Staates willen. Natürlich waren da die Erfahrungen der NS-Zeit prägend, die deutlich gemacht haben, dass die Würde des Menschen, dass die Freiheiten des Menschen eben nicht automatisch gut geschützt sind, wenn die Staatsorganisation einigermaßen funktioniert, sondern das nochmal deutlich zu machen, dass also die Würde wirklich etwas ist, was wir nie wieder in Gefahr geraten lassen wollen. Das war den Müttern und Vätern so wichtig, dass sie es an den Anfang gestellt haben. Und es hat sich ja auch bewährt. Wir können ja, wenn wir das über das Grundgesetz sprechen, sehen, dass dieser Satz jedenfalls den meisten geläufig ist.
Nun betonen ja manche, dass der Rechtsbegriff Menschenwürde 1949 relativ jung war. Zwar ein Begriff mit einer alten Ideengeschichte, aber als Rechtsbegriff relativ jung. Wie würdest du sagen, ist das heute? Ist es vor allem ein verfassungspolitischer oder ein verfassungsrechtlicher Begriff? Und was wäre so ein konkreter Fall, wo du sagen würdest, da hat der Begriff Menschenwürde wirklich in der Gegenwart unserer Verfassungsordnung einen Platz? Da ist er ganz wichtig, auch juristisch.
Ja, der Begriff ist sicherlich beides. Du hast recht, der kommt als Rechtsbegriff eigentlich erst in den 40er Jahren so auf, 30er, 40er Jahre. Das Grundgesetz dann sehr prominent am Anfang, aber auch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte enthält diesen Begriff erstmalig als Rechtsbegriff. Und man darf, glaube ich, nicht den Fehler machen, beide Ebenen zu vermischen. Also die Menschenwürde als Tugendbegriff, als ethischer Begriff, als moralphilosophischer Begriff ist etwas anderes als der Menschenwürdebegriff als Rechtsbegriff. Und da kommen auch schon die ersten Probleme auf. Denn wenn wir ihn ja nicht nur als objektives Recht, sondern sogar als subjektives Recht formulieren, wie es das Bundesverfassungsgericht ja jedenfalls tut, müssen wir eben sehr präzise sein in dem, was wir unter Menschenwürde verstehen. Also in dem Moment, wo es zum Rechtsbegriff wird, verliert der Begriff notwendigerweise seine Schwammigkeit ein bisschen, eigentlich. Und das hinzubekommen, ist gar nicht so leicht. Wir tun uns bis heute ja sehr schwer damit, den Begriff Menschenwürde eigentlich wirklich handfest positiv zu definieren. Man kann ihn vielleicht leichter von bestimmten Verhaltensweisen her definieren, die wir eben auf keinen Fall mehr haben wollen, die eindeutig gegen die Menschenwürde verstoßen, also Demütigung, Folter, Massendeportation, Morde, die von staatlicher Seite organisiert werden. Solche Dinge, da ist uns allen klar, dass die Würde da betroffen ist. Wenn wir aber versuchen, sie positiv zu drehen, also positiv zu wenden, positiv zu definieren, dann tun wir uns bis heute eigentlich sehr schwer. Wir greifen da manchmal auf die Zweckformel von Kant zurück, die er ja interessanterweise gerade nicht in seiner Rechtslehre, sondern in seiner Tugendlehre entfaltet. Also das fällt uns immer noch schwer. Wo spielt der Begriff heute eine wirklich fundamentale Rolle? Ich glaube zum einen, es lernt ja auch jeder Jurastudent und jede Jurastudentin im ersten Semester oder im zweiten beim Existenzminimum. Eine Debatte, die wir jetzt ja wieder führen, wo es darum geht, möglicherweise das Bürgergeld zu kürzen. Das ist einer der Bereiche, wo eigentlich völlig unumstritten ist, dass aus der Menschenwürde selbst jedenfalls die Gewährleistung dieses Existenzminimums folgt. Umstritten ist bis heute, was das jetzt eigentlich genau umfasst. Aber das ist, glaube ich, so ein Bereich, wo es heute eine große Rolle spielt. Und im Übrigen spielt der Menschenwürdebegriff vielleicht an vielen Stellen eine zu große Rolle, weil er sich zunehmend so ein bisschen von diesem engen, erfahrungsgeprägten Begriff aus der NS-Zeit kommend löst, zu einem allumfassenden politischen Argument in sehr, sehr vielen Debatten und dadurch vielleicht auch so ein bisschen seine Strahlkraft und seinen Wert verliert. Also ich bin eher zurückhaltend, was die Menschenwürde angeht und würde das meistens eher lieber aus den politischen, aber auch aus den rechtlichen Diskussionen raushalten.
Du hast es gesagt, die Menschenwürde, der Satz der Menschenwürde hängt ganz eng damit zusammen, dass das Grundgesetz vor allem eben in seiner Gründungsphase verstanden wurde als Gegenentwurf, als Antwort auf die Zeit des deutschen Nationalsozialismus, den NS-Staat und die Verbrechen, den Holocaust. Lass uns mal zurückgehen in das Jahr wirklich 1949, den Parlamentarischen Rat. Da saßen insgesamt 77 Frauen und Männer, also viele Männer, sehr wenige Frauen, vier glaube ich nur, drin. Aber von Ihnen war, wie ich gelesen habe, wohl niemand NSDAP-Mitglied gewesen. Welches Deutschland hat dieser Rat, der Parlamentarische Rat, damals repräsentiert? Und was waren das für Menschen, die das Grundgesetz wirklich geschrieben haben?
Also, das waren 77, hast du gesagt. Es waren ja eigentlich nur 65 stimmberechtigte Mitglieder. Es kamen dann noch 5 dazu, die aus Berlin dazu stießen, aber nicht wahlberechtigt waren. Also waren 70 Leute sozusagen im Raum. Von diesen 70 sind dann 6 im Laufe der Zeit zurückgetreten von ihrem Mandat, wurden also ersetzt durch jemand, der nachgerückt ist. Und einer ist verstorben tatsächlich Anfang 49. Und deswegen waren es also insgesamt 77 Personen, die in diesem Parlamentarischen Rat gewirkt haben. Ich würde aber nicht jetzt den Eindruck vermitteln wollen, dass das jetzt quasi alles Widerständler waren, die quasi gegen die NS-Zeit gekämpft haben und jetzt ihre große Zeit haben, sondern der Parlamentarische Rat bestand durchaus aus einigen Mitgliedern, die eine NS-Karriere hinter sich hatten. Wir haben da jemanden wie Paul Binder beispielsweise, der bei der Dresdner Bank die Arisierungsprojekte geleitet hat, ja, also wo es um das Vermögen ging, das da eingezogen wurde von jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Wir haben da jemanden, der in der SA tätig wäre. Wir haben jemanden wie Hermann von Mangold, der die Rassengesetze, ich sag mal, mitkommentiert beziehungsweise jedenfalls mitverteidigt hat und der dann später eine Karriere auch als Jurist natürlich gemacht hat in der BRD. Also das war durchaus eine Gruppe von Menschen, die nicht ausschließlich und allein Gegner des Nationalsozialismus gewesen war. Natürlich Konrad Adenauer an der Spitze, Carlo Schmid mit Sicherheit. Aber es war insofern schon auch so, dass sich dort auf den Fluren des Parlamentarischen Rates Menschen begegnet sind, die einerseits NS-Karriere gemacht hatten und andererseits frisch gerade aus dem KZ mit ihrem Leben davongekommen waren. Also das muss hier und da durchaus auch eine spannungsgeladene Konfrontation gewesen sein, würde ich jetzt mal sagen. Gewählt wurden diese Mitglieder ja durch die Landesparlamente, die sich ja schon konstituiert hatten. 11 Stück in den 3 westlichen Besatzungszonen. Die Mitglieder des Parlamentarischen Rats wurden also nicht irgendwie einfach ausgesucht von irgendjemandem, sondern waren schon auch demokratisch legitimiert. So stark legitimiert, wie es ging, wenn man nicht sogar eine extra Nationalversammlung hätte machen wollen. Das wollte man ja nicht. Also insofern schon ein Abbild der Gesellschaft, natürlich ein Abbild, das stärker gegen den Nationalsozialismus gerichtet war, aber keineswegs nur.
Lass uns mal ein bisschen weitergehen, dann in die ersten Jahre der jungen Bundesrepublik. Die Geschichte des Grundgesetzes wie die Geschichte der jungen BRD wird gerne auch als Erfolgsgeschichte gelesen. Wenn man dann etwas weiter schaut, gab es denn trotz dieser vielbeschworenen Erfolgsgeschichte dann nach 1949 auch mal sowas wie Verfassungskrisen?
Also interessanterweise würde ich den Begriff Verfassungskrise für die letzten 75 Jahre an keiner Stelle wirklich ernsthaft benutzen wollen. Das Grundgesetz hatte zunächst einmal, was die Gewalttätigkeiten angeht, eine ganz andere Anfangsphase als etwa die Weimarer Verfassung, die Weimarer Republik, die ja von Gewalttätigkeiten nachgerade durchsetzt war. Es gab immer wieder Aufstände, Gewalttätigkeiten, Konfrontationen mit Hunderten von Toten. Die waren sozusagen auf der Tagesordnung, dass irgendwo irgendjemand umgekommen war, das hat das Grundgesetz überhaupt nicht erlebt. Und das muss man betonen, das ist nicht normal nach so einer Kriegssituation, in der dann auch Hunger herrscht, die Wirtschaft am Boden, die Politik am Boden, die Moral in gewisser Weise ja auch am Boden. Also auch, es war ja auch eine moralische, fundamentale Niederlage. Es hat das Grundgesetz nicht erlebt 1949, sondern die politischen und gesellschaftlichen Debatten liefen eigentlich von Anfang an in dem Rahmen dessen, was das Grundgesetz vorgegeben hat. Die Regierung unter Adenauer hat hier ein paar Mal gemurrt, insbesondere gegenüber dem Verfassungsgericht. Es gab so ein paar Geplänkel, sage ich jetzt mal. 1952 hat Adenauer ja schon den berühmten Satz gesagt zum Bundesverfassungsgericht. Das haben wir uns so nicht vorgestellt, ja, als es mal wieder interveniert hat in eines seiner Projekte. Aber insgesamt hat eben jede Institution die andere respektiert und anerkannt, auch wenn es geruckelt hat natürlich am Anfang, so wie das immer ist, wenn neue Institutionen kommen. Es hat auch später immer wieder mal ein bisschen geruckelt, in Anführungsstrichen, ja, wenn es zum Beispiel darum ging, dass der BGH, der Bundesgerichtshof, nicht bereit war, bestimmte Urteile des Verfassungsgerichts etwa zum Eigentumsbegriff gleich zu akzeptieren und erst daran erinnert werden musste, was das heißt eigentlich, dass die Verfassung wirklich ernsthaft Vorrang genießt. Ja. Wir hatten auch immer wieder gesellschaftliche Krisensituationen. Man denke an die Zeit des Terrors der 70er Jahre. Aber das waren alles tatsächlich im Kern jedenfalls politische Krisensituationen, bei denen aber die Geltung der Verfassung, wenn man jetzt mal von so punktuellen Übergriffen, was die Grundrechte angeht, absieht, eigentlich nie in Frage stand. Und insofern würde ich sagen, auch die Wiedervereinigung ging reibungslos, was die Verfassung angeht. Auch die Integration nach Europa hat mit dem Grundgesetz gut funktioniert. Da ist es ja, würden einige vielleicht sagen, eher das Verfassungsgericht, das sich etwas querstellt mit seiner Auslegung der Verfassung. Also insgesamt würde ich sagen, nein, wir hatten eine wirkliche Verfassungskrise bisher eigentlich nicht.
Also eher gesellschaftliche Krisensituationen, mit denen man dann aus Verfassungsperspektive umgehen müsste, sagst du. Lass uns dann mal ins Heute springen. Stichwort Krise, Konflikt. In diesem Jahr, ja, da sind schon Millionen von Menschen auf die Straße gegangen und die haben demonstriert, nicht für ein konkretes politisches Anliegen, sondern eigentlich für die Verfassungsordnung selbst, weil sie sich ganz einfach Sorgen machen darum, dass es immer mehr rechtsextreme Verfassungsfeinde gibt in unserem Land und sie sich auch Sorgen machen ganz konkret, dass die AfD zu mächtig wird. Wie gefährdet, würdest du sagen, ist unsere Verfassung an ihrem 75. Geburtstag?
Verfassung, demokratische Verfassung erst recht, aber eigentlich alle politischen Ordnungen sind fragil. Man kann ja sozusagen ein bisschen pessimistisch gucken. Es gibt ja noch keine politische Ordnung, die das Versprechen für ewig gelten zu wollen, wirklich eingelöst hat. Ja, es haben sich ja immer wieder neue Staaten gebildet, neue politische Ordnungen gebildet. Also die Tatsache, dass politische Ordnungen fragil sind und angreifbar und überwindbar und verletzbar, ist eigentlich keine, die wirklich sonderlich überraschend ist. Und man sollte deswegen auch, glaube ich, nicht aus den 75 Jahren, die es jetzt gut gelaufen ist, schließen, bei uns kann das ja nicht passieren. Also unsere Ordnung ist aber doch sicher. Keine politische Ordnung ist sicher und vielleicht erst recht demokratische Ordnungen, die eben es sich ja zur Aufgabe machen, alle zu integrieren und über die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die politischen Freiheiten, sehr viel Freiheiten zu gewährleisten, die eben immer wieder auch genutzt werden können, um den Verfassungsstaat zu unterhöhlen. Das heißt, so eine gewisse Fragilität ist der demokratischen Ordnung irgendwie eingeschrieben. Sie muss getragen werden von der Bevölkerung. Und das gilt auch fürs Grundgesetz. Und insofern ist das Grundgesetz auch nicht fragiler als andere Ordnung. Aber ich glaube, es ist vielen jetzt nochmal bewusst geworden, dass Lethargie, Zurückhaltung, Gleichgültigkeit gegenüber der politischen Ordnung zwar erlaubt ist, ja, das Grundgesetz verlangt jetzt nicht von jedem von uns und könnte das gar einfordern und juristisch und mit irgendwelchen Verpflichtungen, dass man sich von morgens bis abends für die Verfassung einsetzt. Es erlaubt eben als Ausdruck dieser Freiheit auch eine gewisse Lethargie und Gleichgültigkeit. Aber ich glaube, vielen ist bewusst geworden, dass diese Lethargie und Gleichgültigkeit eben vielleicht auch ein Problem sein kann, wenn sie eine kritische Masse übersteigt. Und deswegen, glaube ich, ist es sehr schön zu sehen, wie diese Demonstrationen jetzt auch, glaube ich, zeigen, dass vielen bewusst geworden ist, dass sie was tun müssen, wenn sie jedenfalls sicher gehen wollen, dass sie auch die nächsten 75 Jahre in dieser Ordnung leben können. Denn das ist eben, wenn man in die Welt hineinschaut und links und rechts und auch über die Kontinente hinweg, keine Selbstverständlichkeit, in einer solchen Ordnung leben zu können, sondern es ist eigentlich die Ausnahme. Und wer das sichern will, muss dafür, glaube ich, mittelfristig auch bereit sein, etwas einzusetzen.
Du hast gesagt, die Demonstration gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD, ein gutes Zeichen, weil eben die Verfassung gelebt werden muss, getragen werden muss, hast du gesagt, von der Mehrheitsgesellschaft. Jetzt sind aber die Sorgen derzeit doch so stark, dass sogar so etwas diskutiert wird wie ein Verbot der AfD, immer in einer Partei, die ja in Umfragen derzeit sehr gut dasteht, zumindest auch bei den ostdeutschen kommenden Landtagswahlen. Stichwort Parteienverbot. Da gibt es immer so einen Satz, der heißt, dass eben das eine zweischneidige Waffe in der Demokratie wäre. Lass uns das nochmal erklären. Warum zweischneidig?
Naja, die demokratische Ordnung, ich habe es gerade angedeutet, lebt ja eigentlich davon, den freien Diskurs zu ermöglichen und setzt ihrem Wesen nach eigentlich auf die politische Debatte, auf das Wort, auf die Auseinandersetzung, auf das bessere Argument, auf die Überzeugungskraft der guten Argumentation, der guten Rhetorik und der guten Argumente und eben nicht auf das Verbot unerwünschter Äußerungen. Das ist eigentlich etwas, was die demokratische Ordnung per se als etwas, ich will nicht sagen generell Problematisches ansieht, aber jedenfalls, was ihrem Wesen nach nicht entspricht, sozusagen ihrem Wesen nicht entspricht, weil sie eben auf die freie argumentative Kraft des Wortes setzt. Und das Verbot hat immer so ein bisschen das Geschmäckle, sage ich mal vorsichtig, da will man bestimmte Argumente einfach aus dem Diskursraum herausdrängen. Ja, da will man es sich leicht machen. Da will eine Regierung, von der geht ja auch so ein Verbot aus, ja, einfach eine unangenehme Opposition loswerden. Und da ist ein Verbot natürlich ganz wunderbar geeignet, weil man dann eben sicherstellen kann, dass der Diskursraum verengt wird. Und ich glaube, das ist damit gemeint, wenn man von zweischneidig spricht. Denn andererseits ist es auch klar, dass die Demokratie irgendwie was dagegen hat, dass sie genutzt wird, die Freiheit, die sie den Menschen bietet, um die demokratische Ordnung zu unterhöhlen. Und das ist immer so die Frage, wo beginnt denn eigentlich das Unterhöhlen der Demokratie? Wo ist es nur ein Argument, das mir nicht passt oder eine Meinung, die mir nicht passt? Und an der Stelle den richtigen Hebel zu finden, ist eben extrem schwer und man setzt sich sehr schnell dem Verdacht aus, eben das zu früh zu wollen und damit zu viel zu verengen.
Du hast gesagt, die Frage ist vor allem, wo beginnt das Unterhöhlen der Demokratie und wo ist es noch quasi legitime politische Opposition, auch grundsätzlicher Art? Lass uns das mal ganz konkret runterbrechen auf die AfD. Was genau müsste man der AfD bei einem möglichen Verbotsverfahren in Karlsruhe nachweisen, damit man sie verbieten kann?
Ja, wir haben mit dem Grundgesetz eben eine Ordnung, die gerne bezeichnet wird als eine, die wehrhaft ist. Ja, wir sprechen von der wehrhaften Demokratie, ein Begriff, der auf Karl Löwenstein zurückgeht. Militant Democracy ist der Begriff, den er damals benutzt hat.
Karl Löwenstein, ein deutscher Jurist, der vor den Nazis fliehen musste, weil er selber Jude war.
Genau, er musste fliehen, hat dann ein bisschen versucht, mal aufzuschreiben, übrigens ich glaube, es war 1937 schon, aufzuschreiben, wie sich faschistische Regierungen eigentlich so verhalten, wie sie dafür Sorge tragen, dass sie an der Macht bleiben können. Und hat darausgehend dann mal formuliert und aufgeschrieben, wie vielleicht es möglich sein könnte, sich dagegen mit demokratischen Mitteln zu wehren. Und dazu gehörte dann eben auch sowas wie ein Parteiverbot, das wir jetzt in Artikel 21 normiert haben, wo es eben heißt, dass Parteien, die darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, verfassungswidrig sind. Das klingt erstmal so, als wäre das automatisch so. So ist es nicht. Das Bundesverfassungsgericht muss das feststellen, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind. Und bis dahin gilt jede Partei auch als verfassungsgemäß. Was müsste man ihr jetzt nachweisen, der AfD? Man müsste ihr eben nachweisen, dass sie gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausgerichtet ist. Und das wiederum versteht das Verfassungsgericht, Stichwort zweischneidiges Schwert, sehr eng und sagt, dazu gehört im Grunde, das Fundament, auf dem wir stehen, absolut das Fundament, die Menschenwürde. Dazu gehört der Kernbereich des Demokratieprinzips. Übrigens hat das Verfassungsgericht in dem Zusammenhang auch gesagt, wir sind eine repräsentative Demokratie, also ist zum Beispiel auch das Verächtlichmachen der Parlamente etwas, was problematisch sein kann. Und als dritte Säule kommt das Rechtsstaatsprinzip dazu, insbesondere natürlich die Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz. Und wenn man diese Elemente also ablehnt, dagegen agitiert, dagegen vorgeht, Wahlkampf macht, aus dem sich ergibt, dass das möglicherweise etwas ist, was man ablehnt, dann besteht die Möglichkeit eines Verbots.
Nun ist es ja so, dass man, wie du gesagt hast, sehr genau nachweisen muss im Einzelnen, dass einmal die verfassungsfeindlichen Ziele da sind und dass man die auch versucht umzusetzen. Ich habe jetzt den Artikel eines Kollegen gelesen, der hat gemeint, ja, warten wir doch erstmal ein bisschen ab mit der Möglichkeit eines AfD-Verbotsverfahrens. Lassen wir vielleicht mal 2, 3 AfD-Landesregierungen an die Macht kommen. Lassen wir es in eine Situation kommen, dass vielleicht sogar auch MigrantInnen schikaniert werden. Das hat er wortwörtlich so geschrieben. Und dann haben wir handfeste Beweise und dann geht es ganz schnell vielleicht mit einem Verbotsverfahren. Dann kann man vielleicht sogar einen Eilantrag in Karlsruhe stellen, das Ganze mit einem Eilverfahren verbinden. Was hältst du von so einem Vorschlag?
Ich halte davon vergleichsweise wenig, aber der Vorschlag bringt trotzdem auch nochmal auf den Punkt, wo das Problem liegt. Denn wir bewegen uns ja bei den dazulegenden Äußerungen, um die es ja in der Regel geht, häufig bei Äußerungen, die von der Meinungsfreiheit wahrscheinlich gedeckt wären. Das hat das Bundesverfassungsgericht auch nochmal festgehalten. Also viele Einzeläußerungen, die in der Summe dann möglicherweise die Verfassungsfeindlichkeit einer Partei belegen und damit dann auch die Option bereiten, sie zu verbieten. Viele dieser Einzeläußerungen sind möglicherweise sogar von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das Parteiverbot knüpft ja gerade daran an, dass quasi nicht die einzelne Äußerung eines Einzelnen das Problem ist, sondern gesagt wird, weil es aber so viele machen, können wir es verbieten. Und damit stellt sich immer die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt? Wann genau sollen wir eigentlich zuschlagen? Und irgendwie kommt ein Parteiverbot oder generell ein Instrument der wehrhaften Demokratie gefühlt immer entweder zu früh oder zu spät. Also es kommt entweder zu früh, weil man quasi als souveräne demokratische Ordnung auch vielleicht aushalten muss, dass es den ein oder anderen Spinner oder die ein oder andere Spinnerin, ja, gibt. Ich vereinfache jetzt mal ein bisschen. Und andererseits kommt es möglicherweise zu spät, nämlich dann, wenn wir das schon wissen, wenn, wie der Kollege hier sagt, die schon in mehreren Regierungen ist, sich dann natürlich die Frage der Legitimation eines solchen Verbots stellt, wenn ein so großer Teil der Bevölkerung offenkundig dann ja diese Ansichten teilt und hinter der Partei steht. Dann ist es also möglicherweise vielleicht nicht juristisch, aber faktisch unter Umständen zu spät, weil das Verbot dann vielleicht dann tatsächlich zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führen kann. Ja? Also ich würde sagen, das Zeitpunktproblem ist eines, was immer existiert bei der wehrhaften Demokratie. Ich würde trotzdem nicht teilen, was der Kollege hier sagt, sondern würde sagen, wir müssen das verfassungsfeindliche Agieren der Partei nachweisen mit dem Parteiprogramm und dem Verhalten der Anhängerinnen und Anhänger. Nicht nur die Parteimitglieder übrigens, sondern auch etwas weiterer Begriff ist das. Und das sollten wir vielleicht einfach jetzt schon mal tun, nämlich klären, ob die Beweislage jetzt schon ausreicht für ein solches Verbot. Ob es dann, wenn Kolleginnen und Kollegen meiner Zunft zum Ergebnis kommen, das ist so, ob es dann wirklich zu einem Verbotsverfahren kommt, ist dann ja immer noch eine politische Frage, die sich stellt. Das Grundgesetz geht erstmal nicht davon aus, dass da irgendeine Verpflichtung besteht. Aber dazu muss man natürlich erstmal wissen, wie sind denn die Erfolgsaussichten jetzt wirklich? Und da tapseln wir immer noch so ein bisschen im Nebel bei der AfD. Und da wäre mein Petitum festzuzurren, wie die Beweislage im Augenblick eigentlich wirklich aus juristischer und damit auch aus verfassungsrechtlicher Sicht ist.
Ich würde gerne noch mal bleiben bei den Menschen, die vor allem betroffen wären, wenn eben rechtsextremistische, antidemokratische Kräfte vor allem an die Macht kommen. Das sind vor allem Menschen, die zu Minderheiten gehören, Menschen mit Migrationsgeschichte. Ja. Wir erleben gerade, dass der Antisemitismus stark zunimmt, antisemitische Straftaten auch, Queerfeindlichkeit nimmt zu. Das Grundgesetz, um das ein bisschen zu weiten, das Thema, verspricht die Gleichheit aller Menschen in Deutschland. Mhm. Ist das immer noch ein uneingelöstes Versprechen?
Naja, das ist erstmal eine Norm. Und die Norm ist natürlich nicht zwingend automatisch deckungsgleich mit dem Ist-Zustand. Das ist ja etwas, was nicht nur beim Verfassungsrecht der Fall ist, sondern bei allen Normen. Gegen die Norm kann ja immer auch in der realen Welt verstoßen werden. Also wir haben ja auch den Paragraphen 211 StGB, Mord, der Mord verbietet. Ich glaube, das kommt für niemanden sonderlich überraschend. Trotzdem gibt es immer noch Morde. Ja, also die Norm selbst versucht erstmal ein Ideal für eine Außenwelt zu formulieren, die aber dem noch nicht entspricht und ist deswegen immer auch Auftrag an die politischen Instanzen, an uns als Gesellschaft, diesen Sollenszustand in den Seinszustand zu überführen. Aber der Umstand allein, dass es natürlich selbstverständlich immer noch und vielleicht sogar mehr Rassismus auf den Straßen gibt, mehr Diskriminierung von Minderheiten und ähnliches, ist erstmal ein bedrohliches Signal. Und das zeigt aber, dass Normen aus sich heraus im Grunde nur erstmal auf dem Papier gedruckt sind. Ja? Denken wir zurück an 1949, Max. Da stand ja seit Anfang an, zurückgehend auf Elisabeth selber drin, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Diese Norm wurde nun außerordentlich lange nicht in der Wirklichkeit auch nur ansatzweise eingelöst. Bis in die 50er Jahren gab es eine gewisse Übergangsvorschrift, die das noch etwas abgemildert hat. Aber danach war eigentlich klare Ansage, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das ist ja bis heute nicht wirklich eingelöst und wirklich nur scheibchenweise und oft auch erst durch Intervention des Verfassungsgerichts vorangekommen. Also dieser Artikel 3 Absatz 3 und der Absatz 3 Absatz 1, die du jetzt angesprochen hast, bleibt Auftrag an uns alle, im täglichen Leben dafür Sorge zu tragen, dass er Realität werden kann.
Was würdest du sagen aus deiner Sicht als Verfassungsrechtler, was brennt dir da besonders auf den Nägeln? Welche Ungleichheiten sind da am evidentesten in unserer Verfassungsrealität?
Also ich glaube, es ist tatsächlich immer noch ein gewisser Skandal, dass wir immer noch über die Gleichberechtigung von Mann und Frau reden müssen und dass sie nicht einfach erledigt ist, ja, im positiven Sinne. Das ist, glaube ich, ein Bereich, der mich wirklich ja auch immer wieder fasziniert, ist jetzt das falsche Wort, aber ich bin immer wieder überrascht, dass das immer noch so tief verwoben ist, wenn wir über Equal Pay und solche Dinge reden, wenn wir über die Repräsentation von Frauen in manchen Unternehmen denken und so weiter. Also das ist dann doch wieder immer überraschend, das festzustellen, wie viel da noch zu tun ist. Auch wenn man nicht verschweigen sollte, dass da natürlich viel, viel passiert ist. Also man muss sich nur mal Werbung, Fernsehwerbung aus den 80ern angucken, mit der ich übrigens aufgewachsen bin, ja, die ich damals für ganz normal hielt und wo man sich dann heute nur also kopfschüttelnd an den Kopf fassen kann, sozusagen, wenn man das sieht. Also das ist, glaube ich, eine Dauerbaustelle, die immer noch da ist. Was du angesprochen hast, der zunehmende Rassismus, also der Verstoß in Anführungsstrichen gegen Artikel 3 Absatz 3, ist natürlich etwas, von dem ich nicht betroffen bin, muss ich einfach sagen. Ich bin eben kein Angehöriger dieser Gruppen, höre aber immer wieder und sehe immer wieder und lese immer wieder Berichte darüber, wie es sich in den letzten Jahren in bestimmten Bereichen und bestimmten Regionen auch verschlimmert hat. Und auch das ist etwas, was ich als tief bedrückend empfinde, muss ich zugeben.
Wir haben jetzt Krisensituationen angeguckt, der Gegenwart, wie geht unser Grundgesetz, wie gehen wir sozusagen als die, die die Verfassung leben, damit um. Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen, beziehungsweise eigentlich auch schon natürlich in die Gegenwart. Ja. Es gibt viele Rechtswissenschaftler, die beschreiben einen Entwicklungsweg, der notwendig ist. Vom Grundgesetz als klassischer Verfassung, vom liberalen Rechtsstaat vielleicht über den sozialen Rechtsstaat. Mhm. Und jetzt ist die Frage auch zum ökologischen Rechtsstaat. Mhm. Ist das sozusagen die Zukunft der Verfassungsordnung, dass es sich eigentlich als grüne Verfassungsordnung definieren müssen irgendwann?
Ja, es gibt ja den Kollegen aus München, Jens Kersten, der dieses wunderbare Buch dazu geschrieben hat, was ich sehr empfehlen kann, eine anregende Lektüre, der die Grundgesetzabschnitte im Grunde mal durchgeht, nacheinander, und die Frage aufwirft, wie können wir aus verfassungsrechtlicher Sicht dafür Sorge tragen, dass die ökologische Frage besser im Sinne von verstetigter im politischen Raum auch behandelt wird und das Grundgesetz dann auch so ausgestalten, dass es dafür ausgelegt ist, in diesem Bereich auch zu zügigen Lösungen zu kommen. So will ich das mal zusammenfassen, was Jens Kersten da gemacht hat. Und das wird dann gerne unter der Überschrift sozusagen das ökologische Grundgesetz oder so verhandelt. Ich bin skeptisch, ob das der richtige Weg ist, denn das Vertrauen in das Recht, solche großen Herausforderungen zu lösen wie die Klimakrise, ist mir da vielleicht dann doch etwas zu stark ausgeprägt. Das ist eine originär politische Frage, für die wir politische Mehrheiten brauchen. Genauso wie wir ja übrigens auch politische Mehrheiten, Zweidrittelmehrheiten für die Veränderungen des Grundgesetzes bräuchten, wie sie Jens Kersten vorschlägt. Und meine Hypothese wäre, wenn wir diese Mehrheiten hätten, um das Grundgesetz so zu ändern, wie Jens Kersten das möchte, dann könnten wir auch einfach jetzt mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, die Klimakrise effektiv bekämpfen. Also, wenn wir das Grundgesetz so ändern, wie Herr Kersten es möchte, brauchen wir möglicherweise diese Änderung eigentlich gar nicht, weil dann der Konsens mehr oder weniger schon da ist, um die Klimakrise effektiv zu bekämpfen. Denn das Grundgesetz heute steht jedenfalls einer effektiven Bekämpfung, einer effektiven Herangehensweise an die Klimakrise nicht entgegen. Es gibt sozusagen jetzt keine Norm, die quasi explizit verhindert, dass wir effektive Klimapolitik betreiben. Sondern es sind die politischen Mehrheiten, die uns da an vielen Stellen fehlen. Und die werden eben auch durch eine Änderung des Grundgesetzes nicht wirklich hergestellt. Zumal die Änderung des Grundgesetzes ja voraussetze, dass diese Mehrheiten dafür schon da wären. Insofern bin ich etwas skeptisch. Ich finde die Ideen, die Vorschläge da trotzdem sehr anregend. Insbesondere diejenigen, die in die verfahrensrechtliche Schiene gehen. Also zum Beispiel sowas machen wie ein Expertengremium, das immer gleichzeitig auch die Klimaauswirkung eines Gesetzesvorhabens bewertet und veröffentlicht. Ja, also das Bewusstsein schärft der politischen Sphäre, dass im Grunde alles, was sie tun, auch Auswirkungen auf das Klima hat und auf die Bekämpfung der Klimakrise. Das finde ich eine tolle Idee. Ich glaube eben nur nicht erstens, dass es eingeführt werden kann, weil die Mehrheiten nicht da sind. Und zweitens glaube ich auch, dass diese zunehmende Konstitutionalisierung der Rechtsordnung dann auch der falsche Weg ist, um solche politischen Fragen zu lösen.
Ich würde da gerne nochmal einhaken, weil ich so verstanden habe, dass die Vertreter dieser sehr starken Ökologisierung der Rechtsordnung so argumentieren, dass sie sagen, nun ja, der Ball liegt schon lange im Spielfeld der Politik, da gibt es sehr viel festgefahrene Situationen, da haben vielleicht auch Machtinteressen in einem Land wie Deutschland, ökonomische Interessen einen sehr großen Einfluss und jetzt ist der Vorschlag ganz einfach, dass man sozusagen ja die Rechtsordnung ökologisiert, da gibt es Vorschläge, du hast angesprochen, Grundrechte auf Klimaschutz, subjektive Rechte, ökologische Schranken, vielleicht auch für das Eigentum, subjektive Rechte der Natur. Es gab sogar sowas wie die Pflicht zu einer ökologischen Haushaltsdebatte, solche verfahrensrechtlichen Vorgaben. Die Idee dahinter ist, glaube ich, einfach, dass man sozusagen über den Umweg der Gerichte die Gesellschaft, die Politik zwingt, nachzudenken, weil es im anderen Feld einfach gerade nicht klappt. Hat das nicht doch einen gewissen Charme da oder überfordert das einfach die Justiz?
Also für mich hat es eben gerade keinen Charme. Sondern für mich ist es eben genau ein Ansatz, der auf Verrechtlichung von Politik geht, den ich prinzipiell für problematisch ansehe. Und das betrifft jetzt nicht nur die Klimapolitik. Es gibt viele, viele Bereiche, die bei uns völlig durchkonstitutionalisiert sind, wo wir am Ende immer Karlsruhe fragen können, also das Bundesverfassungsgericht. Und wo ich glaube, dass das insgesamt keine sonderlich glückliche Entwicklung ist, dass wir glauben, dass das Recht hier zu rationalen und akzeptierten Lösungen finden kann, wenn es um wirklich hochgradig politisch aufgeladene Diskussionen und Fragestellungen geht. Ich glaube schon, dass wir in der Bundesrepublik allzu lange auf dem Pfad der Konstitutionalisierung wandeln, den wir vielleicht mal ein bisschen reduzieren müssten, wohl wissend, dass Politik nicht rational im klassischen Sinne sich verhält, ja, und irgendwie Politik dann einfach die fantastischen Lösungen präsentieren wird für unser Gemeinwesen. Politik ist anstrengend, Politik garantiert auch keine guten Entscheidungen, sondern sanktionierbare, das ist ein großer Unterschied. Aber ich glaube trotzdem, dass wir große Herausforderungen wie die Klimakrise nicht über das Recht lösen können. Und der Glaube, dass man einfach nur ein subjektives Recht einfügt und damit die Arenen wechselt, nämlich auch von Berlin nach Karlsruhe, und damit wäre irgendein Problem in irgendeiner Weise demokratisch legitimiert gelöst, scheint mir doch eher abwegig zu sein. Also ich bin, aber das ist eine generelle Einstellung meinerseits, sehr dafür, den politischen Raum zu erweitern und den juristischen Raum zu verkleinern. Ich will nur daran erinnern, wenn man Karlsruhe fragt, kriegt man ja unter Umständen auch eine Antwort. Und auch diese Antwort muss einem ja nicht passen. Ich erinnere da jetzt als Leidtragender vielleicht auch nochmal an das Urteil zur Schuldenbremse, wo ich sagen würde, das war zum Beispiel auch so ein Fall, wo man dann das Verfassungsgericht fragt und man kriegt eine Antwort, die dann aber möglicherweise nicht unbedingt sehr glücklich ist, auch und gerade vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die wir in Deutschland aktuell haben. Also mein Petitum wäre so ein bisschen frei nach Willy Brandt, mehr Politik wagen und weniger Recht. Und dann aber auch natürlich die Instrumente nutzen, die dafür da sind. Das ist dann eben Öffentlichkeit, das sind Demonstrationen, das ist eben Druck, der von der Straße kommen muss.
Mehr Politik wagen, weniger Recht, hast du gesagt, weil natürlich eben auch, wie du erklärt hast, sehr schön finde ich, eben es ja dann rechtliche Folgefragen, aber auch politische und wiederum rechtliche auf die politischen Folgefragen gibt bei jeder juristischen Entscheidung. Jetzt ist es aber so, dass wir auf der europäischen Ebene natürlich sozusagen eine sehr große Verrechtlichung von sehr vielen Bereichen erleben, die durchaus sehr große Zukunftsfragen auch betreffen. Es ist nicht nur die Ökologie, es ist natürlich auch sehr stark der Verbraucherschutz, Wirtschafts-, Arbeitsrecht, Datenschutz, auch mittlerweile der Schutz von Geflüchteten. Europa ist wichtig. Wir haben vielleicht sogar schon in dieser Hinsicht eine europäische Verfassung, weil der EuGH sehr viel auch Grundrechtliches schon entscheidet. Ist denn das auch sozusagen im Jahr 75 Jahre Grundgesetz, im Jahr des Jubiläums eine wichtige Ebene, die wir viel mehr bedenken müssen? Und kann das Grundgesetz da von der europäischen Verfassung profitieren?
Ja, also beide Ebenen können voneinander profitieren. Wir dürfen die eine nicht mehr ohne die andere denken. Ich glaube, das ist klar. Grundgesetzlich und verfassungsrechtlich ist das ohnehin schon deswegen klar, weil in der Präambel schon verankert ist, dass wir uns an der europäischen Integration zu beteiligen haben. In einem vereinten Europa sollen wir mitwirken. Das wird ja in Artikel 23 dann nochmal explizit ausgeformt, dieses Gebot. Wir müssen uns also an der europäischen Integration beteiligen und können uns der nicht entziehen. Ist auch gut so, ist auch richtig so. Vielleicht ein kleiner Schwenk noch sozusagen zu der Frage von eben, denn auch auf der europäischen Ebene sehen wir eben, genau wie du sagst, eine sehr starke Verrechtlichung und auch da bin ich sehr unglücklich und würde da den politischen Instanzen sehr viel lieber mehr politischen Raum auch zur Entscheidung geben. Das entspricht nun nicht unbedingt der Philosophie der Integration der letzten 60 Jahre oder anders gewendet, die Dicke der Verträge ist kein Zufall, sondern man schreibt da eben nach Möglichkeit sehr viel rein, verrechtlicht alles sehr stark und hat damals geglaubt, und teilweise glaubt man das immer noch, dass man damit im Grunde genau das machen kann, was du gerade angedeutet hast mit dem ökologischen Grundgesetz. Wenn man es nur verrechtlicht, dann werden die Probleme sich schon lösen, beziehungsweise dann haben wir keinen politischen Streit mehr. Ich würde nicht sagen, dass das aufgegangen ist, dieses Petitum sozusagen, sondern ich würde im Gegenteil behaupten, dass die zu starke Verrechtlichung der europäischen Unionspolitiken eher ein Problem ist für die Akzeptanzfähigkeit der Europäischen Union in der Bevölkerung, denn diese Akzeptanzfähigkeit setzt eben auch voraus Gestaltungsfähigkeit der politischen Ordnung, die ich akzeptieren soll. Und wenn ich dann sehe, dass praktisch der gesamte Binnenmarkt mit den Grundfreiheiten, dem Kartellrecht, dem Wettbewerbsrecht, dem Beihilfenrecht auf der vertraglichen, ja, quasi verfassungsrechtlichen Ebene gelöst ist, obwohl praktisch alle Mitgliedstaaten diese Fragen eigentlich in einfachem Recht lösen und deswegen politisch entscheiden und auch ändern können, dann glaube ich schon, ist das ein Indiz dafür, dass wir über die Dichte der Verrechtlichung der Europäischen Union schon nochmal reden müssten. Kleiner Werbeblock, ich habe das gerade getan in meinem letzten Buch, das sich genau mit dieser Frage auch auseinandersetzt, zur Frage der Verrechtlichung der europäischen Integration und der Europäischen Union. Aber insgesamt glaube ich, dass die beiden Ebenen, man spricht ja vom Verfassungsverbund, Voskuhle spricht dann noch vom Verfassungsgerichtsverbund, also dieses Miteinander kooperieren, das auch miteinander voneinander lernen, das miteinander umgehen lernen, ein ganz wichtiger Bestandteil ist, der mittlerweile auch Teil jeder Verfassungsrechtsvorlesung sein muss. Ja, diese Einbettung des Grundgesetzes in eine europäische Verfassungskonstruktion lässt sich in einer Verfassungsrechtsvorlesung mittlerweile nicht mehr ignorieren. Natürlich nicht.
Vielleicht eine etwas jetzt zu große Frage zum Schluss. Welche Hoffnung hast du dann als Verfassungsrechtler sozusagen auf das, was man vielleicht mit dem Begriff Vereinigte Staaten von Europa bezeichnen könnte? Eher sozusagen einen großen rechtlichen Raum, der vielleicht auch über Grundrechte die Gefahren der Gegenwart dann doch irgendwie mediatisieren kann, oder einen Raum, der einfach politischer ist und wo es dann eigentlich politisch auch in Anführungszeichen mehr knallt, aber auch sozusagen die Möglichkeit da ist, dass ja eine lebendige Demokratie sich europäisiert?
Also ich bin schon, auch das kann man in meinem Buch nachlesen, sehr kritisch, was diesen Begriff Vereinigte Staaten von Europa angeht und diese Großbegriffe, die da immer gewählt werden, weil sie mir zu sehr vom Endpunkt der Integration denken und dann meistens auch sehr uninnovativ und sehr nationalstaatlich. Also der Begriff Vereinigte Staaten von Europa ist ja nun offenkundig angelehnt an die USA und damit ein nationalstaatliches Konzept letztlich. Ich wäre sehr viel entspannter im Hinblick auf den Endzustand der Europäischen Union. Der ist gar nicht so entscheidend. Also dieses zwingend, wir müssen einen Bundesstaat haben oder wir müssen einen Staatenbund haben. Also dieses Diskutieren von Endzuständen scheint mir eher so Ausdruck einer Sehnsucht nach Klarheit zu sein, die aber vielleicht hier gar nicht notwendig ist. Wir können doch, glaube ich, den Zustand der Europäischen Union und wie wir das jetzt staatstheoretisch einordnen, offen lassen. Wichtig ist doch, dass sie funktioniert und nicht, wie sie heißt und was sie vielleicht mal wird. Und ich glaube, da gibt es viele Ansatzpunkte, an denen man ansetzen kann, um die Funktionsfähigkeit der Europäischen Union punktuell zu verbessern. Ich bin also kein Freund einer sozusagen Totalreform, eines großen Wurfes, einer völligen Neugestaltung, weil ich glaube, wenn wir auf die Anerkennungswerte schauen, sehen wir, die funktioniert eigentlich schon gar nicht so schlecht, die Europäische Union. Sie hat natürlich Defizite, die sich auf allen Legitimitätsebenen finden, also bei der Teilhabe, bei der Begrenzung der Herrschaft und bei der Leistungsfähigkeit vor allen Dingen der europäischen Integration. Aber da kann man, glaube ich, wenn man punktuell vorgeht und konkrete Legitimitätsprobleme löst, sehr viel mehr erreichen, als wenn man irgendwie in Visionen von europäischen Großstaaten verfällt, die man vielleicht in den nächsten 50 Jahren errichten will. Ich glaube, das löst kein einziges Problem von heute. Und bei den kleinen Schritten ist ja auch das Bundesverfassungsgericht dann möglicherweise etwas gnädiger. Denn ich hätte auf deine Frage ja auch antworten können, die Vereinigten Staaten von Europa sind mit dem Grundgesetz nach Ansicht des Verfassungsgerichts nicht möglich.
75 Jahre Grundgesetz. Über viele Fragen, die sich aufwerfen, Demokratiefragen, europäische Fragen, ökologische Fragen, habe ich gesprochen mit Alexander Thiele, Professor für öffentliches Recht an der Business and Law School in Berlin. Alexander, besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung, Max.
Soweit Alexander Thiele, Professor für Staatstheorie und öffentliches Recht an der Business and Law School in Berlin. Ja, und das war's auch schon mit unserem Podcast, die JustizreporterInnen. Heute ein Gespräch aus unserer Reihe Herausgefordert und gefährdet, 75 Jahre Grundgesetz. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat oder natürlich noch viel wichtiger, wenn ihr Kritik oder auch Anregungen für andere Themen habt, dann schreibt uns jederzeit an die Mailadresse justizreporterinnen@swr.de, also zusammengeschrieben justizreporterinnen@swr.de. Und zum Thema 75 Jahre Grundgesetz habe ich noch weitere Gespräche geführt. Ihr findet sie unter dem Stichwort die JustizreporterInnen und 75 Jahre Grundgesetz. Und ich möchte euch auch noch hinweisen auf zwei weitere Sendungen. Zum einen auf eine Fernsehdoku, die Sandra Maischberger und Frank Bräutigam zum Grundgesetzjubiläum gemacht haben. Wie gut ist unser Grundgesetz, ist der Titel der Sendung. Und die Sendung ist zu finden in der ARD-Mediathek. Ja, und dann habe ich auch selbst noch für die Sendung Das Wissen von SWR Kultur ein Radiofeature zu 75 Jahre Grundgesetz gemacht. SWR Kultur, Das Wissen auch überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Und hier am Mikrofon, da verabschiedet sich jetzt Max Bauer. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.